Kontrovers bei Leute, wir müssen reden. Wir müssen reden.
Fünf Alben für eine einsame Insel mit Daniel. Herzlich willkommen, liebe Metalheads, zur 156. Folge von Metal Markus Metal Podcast. Heute wird eine alte Rubrik wiederbelebt, die es eigentlich nie gegeben hat. Und jetzt schalten die ersten schon ab, weil die denken, wovon redet der Typ eigentlich mal wieder? Darum, bevor ich mich hier weiter in irgendwelche komischen Dinge verstricke, begrüße ich meinen heutigen Gast, den der ein oder andere aus der 102. Folge kennen könnte. Am anderen Ende der Leitung ist für euch Daniel von Bountykill. Herzlich willkommen zurück.
Hallo, hallo, moin, moin.
Moin, moin. Ja, outest du dich direkt als Mensch von
als
weiter
Fischkopf.
Weg. Das hast du gesagt.
Ja, das darf man ja sagen. Als Bremer bzw. halb Oldenburger jetzt mittlerweile. Genau, ja, das ist ja ein Jahr her, dass wir hier zusammen so ein bisschen unsere Demo letztes Mal vorgestellt haben und auch die Band. Und ja, in der Zwischenzeit ist einiges passiert.
Das ist richtig. Es ist heute, wenn wir aufnehmen, ein Jahr und ein Tag her, dass das Interview mit dir und eurem Bassisten Mirko müsste es gewesen sein, ne?
Genau, genau.
Online gegangen ist. Ja, und fand ich schon irgendwie lustig. Das war mir, als wir diesen Termin abgesprochen haben, war mir das gar nicht so bewusst. Aber jetzt so vor 2-3 Tagen habe ich gemerkt, das ist ja echt ein sehr witziger Zufall. Ja, und hier sind wir jetzt wieder. Einiges ist passiert, bei euch ist einiges passiert oder worauf möchtest du hinaus?
Ja, genau. Also wir haben, guck mal, in einem Jahr passiert eine Menge. Also in der Woche kann manchmal schon ganz schön viel passieren, aber jetzt in einem Jahr ist zumindest bei der Band einiges passiert. Ich kann ja mal so ein bisschen spoilern. Also genau vor einem Jahr, das war ja so die Zeit, wo wir gerade die EP veröffentlicht haben und da hatten wir noch einen alten Sänger. Jetzt haben wir mittlerweile 9 Sänger, also das ist auch so ein bisschen vielleicht, wer uns denn überhaupt folgt hier. Schon mal ein bisschen durch die sozialen Medien auch bekannt gegeben wurde. Genau, wir sind gerade dabei an einem Album, also wir produzieren das zusammen und haben mittlerweile auch schon die Drum-Aufnahmen im Februar gemacht im Studio von Daniel Baune, der bei Lost Sanctuary Album macht und auch bei Mystic Prophecy und sowas mitmischt und auch produced. Und genau, das lief sehr gut. Die Dinger sind im Kasten. Bass und Gitarren sind jetzt auch über die Hälfte schon da. Und genau, nächste Woche geht es dann tatsächlich mit dem Goldkehlchen, dem Niklas, das kann ich jetzt auch mal schon spoilern hier, der jetzt bei uns mittlerweile schon ja fast ein halbes Jahr singt. Genau, da geht es dann auch an die Vocal-Aufnahmen und dann haben wir ja, wenn alles dann so läuft, wie wir es uns dann auch wünschen und wenn auch, ja, alle mitspielen und ja, der Mix dann auch richtig sitzt und richtig geil klingt und wir sagen, oh Gott, da schlackern die Eier ja von allein, dann haben wir auch schon die erste Single-Veröffentlichung im September und Oktober. Genau, dann gibt es dann so ein Happy Halloween oder was weiß ich. Und hoffentlich nicht zu schaurige Impressionen für die Zuhörer, aber genau. Und dann, ja, Anfang nächsten Jahres wahrscheinlich, Ende dieses Jahres, wenn wir sportlich sind, gibt es dann ein Album mit 13 Tracks. Und ja, wir 13. Freuen uns drauf. Wir feiern schon ab, wenn wir das immer mal so zwischendurch hören, so ein Premix. Und ich hoffe, ihr macht die Party mit.
Ja, es klingt nach sehr viel, was da bald auf uns zukommt. Dann können wir ja ein Interview mit euch dann mal wiederholen. Denn heute geht es ja gar nicht um Bountykill, sondern es geht um dich und um Alben, die du auserkoren hast, um sie mitzunehmen auf eine einsame Insel. Und glaubst du, dass euer Album auch ein Album wäre, das irgendjemand auf eine einsame Insel mitnehmen würde?
Theoretisch ja, wenn ich es nicht mitproduzieren würde und die Songs, glaube ich, schon 5000 Mal gehört hätte. Ich glaube, da gehe ich lieber auf eine von Krokodilen befallene Insel oder so. Aber kann ich jetzt noch nicht sagen. Wahrscheinlich haut es mir nachher trotzdem nochmal die Blompen raus, wenn man es denn endlich abgegeben hat und es fertig ist und auch die Leute feiern. Vielleicht ja. Aber ich habe tatsächlich jetzt noch nicht das Album, auch wenn es schon in den Köpfen summt, mitgenommen, sondern mich mal auf 5 andere Alben konzentriert. Und auch ein bisschen auf die Frage, was kann man denn, wenn man, je nachdem, wie lange man so ein Forrest Gump, wollte ich gerade sagen, Castaway, aber es ist ja Tom Hanks, je nachdem, wie lange man so ein Tom Hanks ist und welche 5 Alben dann sozusagen auch wirklich ein, ja, Sparing-Partner fürs längere Hören sind, ne? Also, das war eine gute Frage. Und ja, ich kann ja schon mal so ein bisschen erzählen, wie ich da rangegangen bin, wenn das an dieser Stelle schon angebracht ist.
Aber sicher.
Genau, also ich habe mir überlegt, wenn ich da wirklich auf einer einsamen Insel bin und ich habe den Klang der Wellen, der Natur vielleicht so ein bisschen als natürliche Musikinstrumente oder Musiklaute, die dann so ein bisschen schallen und ich 5 Alben habe, da möchte ich da viel Abwechslung. Das ist egal, ob das jetzt vom Tempo ist, ob das von den Songstrukturen ist, ob das die Stimme ist, Instrumente oder vielleicht sogar die Effektwahl. Und mir war wichtig, dass das eine Achterbahnfahrt ist und nicht nur der freie Fall. Weil bei einer Achterbahnfahrt ist ja auch der Nervenkitzel, wenn man so hoch gleitet, da die Seile oder diese Mechanik, die einen da hochzieht. Das ist ja genauso wichtig wie das Runterfallen. Genau, und bei allen Alben, die ich mir jetzt so ausgesucht habe, ist vor allen Dingen das instrumentale Zusammenspiel für mich eher wichtig, weil ich bin nicht so ein krasser Lyric-Hörer, muss ich schon mal so ein bisschen sagen. Wenn wahrscheinlich meint ihr jetzt die Faust auf die Stirn hauen oder klatschen und sagen, oh, was ist das denn? Genau, aber ich höre Musik tatsächlich eher instrumental. Also ich höre manchmal, wenn es wirklich so ein catchy Refrain ist, sage ich mal, dann höre ich mir das auch sehr, sehr stark an und es holt mich dann ab. Aber eigentlich ist es für mich auch ein Instrument und wenn es harmonisch oder die Melodie so ein bisschen auch zusammen mit dem Rest der Band harmoniert, dann ja, da macht mich das glücklich. Und da bin ich so ein bisschen drauf eingegangen. Und natürlich habe ich auch geguckt, welche Alben höre ich denn auch wirklich oft und welche höre ich vielleicht sogar noch nach 20 Jahren noch, weil ja, der Musikgeschmack hat sich ja bei vielen Sachen auch geändert. Ich kann mir, früher habe ich zum Beispiel viel Nirvana mal am Anfang gehört, vor, weiß ich nicht, 25, 20 Jahren. Das kann ich mir jetzt nicht mehr anhören, muss ich sagen, ne? Und da sind aber ein paar Alben bei, genauso wie zum Beispiel das eine Euthanasia von Megadeth, wo wir gleich drauf eingehen, das höre ich tatsächlich schon ewig lang und das ist immer noch mal gut. Also das ist auch so ein bisschen damit reingespielt. Genau, aber die kann ich mir alle auch tatsächlich ohne Störung irgendwie komplett am Stück anhören. Von vorne bis hinten feiere ich die auch noch ab und genau, das auch bei den meisten Alben relativ lange. Das war so ein bisschen das Vorgeplänkel in meinem Kopf, bevor es dann hier an diese Podcast-Folge ging.
Ja, das klingt ja sehr schlüssig. Also ich glaube noch nicht mal, dass Leute jetzt irgendwie die Hand an die Stirn schlagen, wie du es vorhin meintest, wenn man sagt, man ist nicht so der Textehörer. Weil ganz im Ernst, natürlich, also ich mache das gerne. Ich lese mir gerne auch mal wirklich Texte durch. Aber Musik kann für mich auch ganz einfach genau das sein. Musik, die in irgendeiner Form, nennen wir es mal klischee-mäßig, die Seele berührt. Und das muss ja nicht der Text sein, der vielleicht besonders nahegehend ist, sondern wenn einfach, keine Ahnung, du hörst irgendwas, mein Lieblingsbeispiel wäre immer so Queensryche, Operation Mindcrime, ne, wo man so diese Spannungsbögen in der Musik hat und ich denke, meine Güte, wie geil kann man Songs arrangieren, ne?
Ja.
Dann ist der Text vielleicht manchmal ja auch egal, ne? Dass man einfach so den viel zitierten, wie heißt der früher, Irgasm bekommt. Also das kann ich schon verstehen. Also ich finde das nicht schlimm, wenn man sagt, Texte habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, weil bei so mancher, also ich weiß ja, welche Alben du da so in den Ring wirfst. Bei manchen Alben muss man ja sagen, die haben ja allein schon eine Nominierung für das geile Cover-Artwork verdient.
Total, ja. Genau, also das hat tatsächlich gar nicht mit reingespielt. Ich habe meine Augen zugemacht, aber man hat ja trotzdem immer so im Hinterkopf oder im Hinterstübchen hat man ja so eine Assoziation auch mit seinen Augen und da kommen mir tatsächlich auch manchmal einfach das Album so im Kopf. Also ich weiß sofort, oh, dann ist das mit dem Drachen oder keine Ahnung, da hängen irgendwelche Babys an der Schnur oder so, ne?
Ist ja so alltagstauglich, ne? So, ja, sieht man öfter so.
Was man so macht mit Babys, ne?
Eieiei.
Nein, da kommen wir ja gleich nochmal drauf. Das ist ja noch eine andere Baustelle, genau. Nee, aber ich bin ja halt auch Musiker, ne? Als Gitarrist habe ich dann irgendwann auch mein Gehör verändert. Also ich habe gemerkt so, das, was mich früher mal wahrscheinlich gecatcht hat oder so meine Einstiegsdroge war in den ganzen Metal-Kosmos, ist dann, wenn man selber weiß, was da technisch gerade passiert, ist auch nochmal ein anderes, ne? Oder wenn man halt wie du einen extrem hohen Vergleichswert hat zu anderen Alben oder überhaupt so einen riesen Grundschatz an, wie kann es klingen und wo kommen vielleicht auch mal die Nackenhaare hoch oder so, ne? Oder wo denkt man einfach nur, wow, das sind ja gar keine Menschen mehr, das sind ja irgendwelche Götter, die sich da zusammengefunden haben. Sowas ist natürlich auch geil. Ich glaube, das fühlt ja jeder so, wenn er mal sagt, boah, das fand ich so geil. Ne, oder keine Ahnung, als in den Ende 70er oder was, als dann Maiden anfing, auch dann irgendwie so Metal mitzugründen, ohne es so wirklich zu wissen vielleicht. da haben auch wahrscheinlich gedacht, boah, ist das schnell, ist das mal irgendwie geil, anders, ne? So, und genau, so einen Effekt hat man ja oft, wenn man dann vielleicht nochmal ein Album hört oder eine Komposition in die Ohren kriegt, wo man so denkt, boah, das muss ich mir nochmal anhören, das habe ich ja gar nicht verstanden. Das war ja viel zu, was war das denn? Ne, also das ist auch manchmal vielleicht sogar schon fast zu viel, weil so, weil man es einfach noch nicht kennt, ne? Ja, gut, da kommen schon die Emotionen am Hochkochen hier.
Kann ich voll nachempfinden. Möchten wir dann reinstarten in dein erstes Album und vor allen Dingen, ist das jetzt irgendwie gerankt oder sind dir einfach nur 5 Alben eingefallen? Oder ist da jetzt nochmal irgendwie eine Rangfolge drin, dass du sagst, das, was ich als letztes nenne, ist jetzt das, was ich am meisten auf dieser Insel hören würde?
Nee, ich habe die tatsächlich so ein bisschen, ja, für mich zumindest in meiner Wahrnehmung, ein bisschen abwechslungsreich ausgesucht. Da gibt es kein Ranking. Also die haben alle wahrscheinlich auch so ein bisschen der Stimmung, mit den Stimmungsschwankungen, die man vielleicht auf so einer Insel auch haben könnte. Also vielleicht ist man irgendwann auch genervt und will dann ein bisschen eine Palme kloppen oder so. Da wird es vielleicht ein bisschen wilder. Oder man ist gerade eher auf romantischen Trip, weil man gerade irgendwie ja halluziniert und sich irgendwie eine Wolkenfrau in dem Himmel gerade vorstellt, die nackt ist oder was weiß ich. Dann ist es vielleicht auch eher eine ruhigere Nummer. Aber nee, gibt's kein Ranking. Das sind alles, einfach Alben, die mich fasziniert haben und die ich auch so mitnehmen würde. Die habe ich auch zu Hause liegen und die habe ich auch oft mit in meinem Auto. Schön im CD-Player. Und genau.
Sowas hast du noch? Geil.
Ja, klar. Ich habe auch eine schöne Anlage und da habe ich auch, einen Plattenspieler, ne? Also da bin ich noch ganz, ja, das ist für mich ein Ritual, ne? Wenn ich ein Album wirklich gut finde. Es gibt auch Alben, die habe ich, glaube ich, einmal in einen Plattenspieler gehauen und dann habe ich danach gedacht, ja, ob die jetzt wahrscheinlich eher dann mehr Staub fängt, als dass sie irgendwie nochmal den Kristall da irgendwie zum Beben bringt, ne? Genau, aber wir können gerne starten. Was ich noch vorweg sagen will, weil dann versteht man vielleicht auch so ein bisschen mein Gehör. Ich liebe Melodien und oft auch eher hohe Stimmen, bei Männern vor allen Dingen. Also das hört mich irgendwie an und klingt vielleicht gerade ein bisschen komisch, aber das ist tatsächlich irgendwie ein Muster, was ich bis auf, ja, das kann ich ja schon revealen, bis auf Dave Mustaine, weil das ist jetzt für mich nicht unbedingt die erste Sahne, was Stimme angeht. Und der kommt auch nicht so hoch, das merkt man vielleicht, wenn man ihn live gesehen hat. Aber ja, bei den anderen Alben sind die doch eher schon ein bisschen höher, die Klänge. Also nicht irgendwie wundern.
Nicht irgendwie wundern.
Genau, wundert euch nicht da draußen. Nein, genau. Aber es gibt ja viele, die auch auf die hohen, klaren Stimmen beim Power Metal oder sowas total abfahren. Und da gehöre ich auch zu, aber nicht immer. Auch hohe Gitarrenstimmen sozusagen hauen mich vom Hocker.
Ja, dann hau mal raus. Womit starten wir dann? Was ist dein Einstieg? Du bist auf der einsamen Insel angekommen, packst den Plattenspieler aus und legst als erstes diese Platte auf, weil du dich fühlst, als bräuchtest du jetzt 10.000 Liebhaber.
Oh ja. Ja, da fällt mir doch tatsächlich das norwegische Gespann TNT ein. Und die haben ja auch gar nicht mal so viel krass gute Alben in meinen Ohren. Also die haben halt so ein paar Hammeralben und irgendwann haben sie angefangen, dann sehr in diese Glam-Hardrock, sag ich mal, den nicht böse gemeint, aber vielleicht auch eher so den Operrock, den ja viele irgendwann an den Start legen, zu machen. Aber die ersten drei Alben haben mich halt richtig umgehauen und mein Album von denen ist tatsächlich das Tell No Tales. Ne? Und genau. Laber nicht rum, sozusagen, erzähl keine Märchen. Und genau, das tut es nämlich auch nicht. Es ist ein super kurzes Album. Also das mal vorweg. Es wäre auf jeden Fall ein kurzer Einstieg, um auf die Insel anzukommen. Es geht nämlich nur eine halbe Stunde. Aber diese halbe Stunde ist voller Action. Genau.
Ich habe mal ein paar Zahlen, Daten und Fakten rund um dieses Album hier dabei. Es ist aus dem Jahre 1987, also so aus der, ja, ich würde mal sagen, der Hochzeit des Metal, des kommerziellen Erfolgs von Metal und natürlich auch von Glam Rock oder Glam Metal. Und das Cover alleine von Tell No Tales, Ja, das sieht ja schon schwer nach Glamrock aus. Also allein diese Spandex-Hose in so Leopardenmuster, würde ich so aus der Entfernung denken, ist das. Das ist schon so richtig 80er, oder? Das atmet das. Aber du hast so, als wir im Vorgeplänkel so ein bisschen drüber gesprochen und geschrieben haben, gesagt, ja, aber der Eindruck täuscht da ja eigentlich. Warum meinst du das genau?
Genau, also ich glaube, erstmal vorweg, wenn man sich das Albumcover so anguckt und wie du sagst, ne, diese spannenden Hose, die absolut geilen frisierten Haare mit Dauerwelle und was weiß ich, da könnte man sofort irgendwie an, was weiß ich, Twisted Sister oder sowas denken oder keine Ahnung, das, was Steel Panther heute macht, so vom Stil. Aber es ist, ich würde sagen, es ist viel, viel tiefgründiger und es ist nicht so das klassische Glam-Metal, Hardrock, Glam, wie auch immer man das am Ende schimpft, sondern es hat sehr viel, ja, auch viele Shredding-Passagen an manchen Stellen. Hat natürlich auch eher so einen poppigen Charakter, würde ich sagen. Ist aber tatsächlich, ja, melodischer Hardrock mit Glam-Metal-Elementen, aber halt nicht ganz so typisch. Das Album ist extrem abwechslungsreich, genau. Und ja, eigentlich so lang wie unsere Demo. Hoha. Nur ein kleiner Werbeblock hier. Aber viel mehr Songs. Also sind ja 11 Klopper drauf, weil es auch irgendwie, ich glaube, 3 Instrumentals allein schon gibt. Und das finde ich halt immer geil, ne? Wenn ich so ein Album höre und da immer so, ja, auch so kleine, so Allüren instrumentaler Möglichkeiten mir so ein bisschen dann so den nächsten Song schon ankündigen. Ne? Das finde ich auch bei dem Album extrem geil.
Und ist das jetzt auch der Grund, warum du es mit auf die einsame Insel nehmen würdest? Oder gibt es irgendeine Verbindung aus deiner Vergangenheit zu diesem Album, das es für dich irgendwie wichtig macht? Oder ist es wirklich rein so dieser Blick, wie du es vorhin gesagt hast, auf das Instrumentale, dass du denkst, Mensch, da passiert in der kurzen Zeit verdammt viel?
Genau, also da kann ich auch ein bisschen zurückrudern, ohne dass ich hier zu ausfallend werde. Ich habe ja vorher gesagt, dass ich stehe auf hohe Stimmen, vor allen Dingen hohe Männerstimmen, weil ich das so, ich kann das selber, ich kriege das selber, ich so, ja, das kriege ich einfach nicht hin, da kracht bei mir der Hals. Das fand ich schon immer geil und beeindruckend und ich habe, glaube ich, das Erste, was ich so richtig an hoher Stimmenkunst eines Mannes gehört habe, wenn man es denn mag, war tatsächlich von The Darkness, also Album Permission to Land 2003, da krasser Vibrato und Falsetto, ne? Also, I believe in a thing called love, kennen vielleicht die meisten hier. Und 2 Jahre später kam dann tatsächlich das Roadrunner United Album, da hat ja King Diamond eine Nummer gesungen und da wusste ich erst auch nicht, was ich davon halten sollte oder wollte. Fand es dann aber nach 1000 Mal hören irgendwie so geil, weil das war die Mischung aus King Diamond und dann 2 Trivium-Gitarristen, die ja da irgendwie noch 16, 17 waren, als sie schon so ein krasses, so ein Mashup da mit den anderen Roadrunner United Artists gemacht haben. Und da fand ich einfach geil. Geile Riffs, quietschige hohe Gitarren, schön High Gain und dann eine Stimme, die ordentlich nach oben kann. Und wenn man jetzt mal so zurück zum Album kommt, da ist ja der Tony Harnell. Das ist ja ein Ami, der irgendwie seinen Weg nach Norwegen gefunden hat, weil die Band halt gesucht hat. Ne? Also sie hatten ja ein Album, da war noch ein anderer Sänger. Ich weiß gar nicht, wie der jetzt hieß, muss ich ehrlich sagen. Und dann sind die mit diesem Album, das ist auch tatsächlich die Rekordkasse sozusagen bei denen auch selbst, da haben die den Tony Harnell mobilisieren können. Und der hat halt so eine extrem hohe Powerstimme, die richtig melodisch, aber auch eine klare Gesangsleistung bringt. Ne? Und der Gitarrist, der Ronny Tekro, ich hoffe, ich sprich das richtig aus, alle Norweger, die jetzt zuhören, sagen wahrscheinlich, oh, das müssen wir doch üben. Genau, aber diese Mischung. Wir
verstehen uns ja auch nicht, insofern alles okay.
Ja, ich glaube, Tekro heißt der. Irgendwie so wahrscheinlich. Genau, auf jeden Fall Ronny und Tony sind einfach ein göttliches Duo. Ne? Also das merkt man auch, dass die ja umschlingen sich so richtig in dem Album. Ich glaube, das ist das, warum ich das auch mitnehmen würde, weil das ist von der Stimme und von der Gitarre einfach so auf so einem hohen Level für mich. Und das schafft es halt wirklich, das alles genau zu transportieren. Also einfach Hammer. Und ja, dann on top, jetzt springe ich einfach schon eine Baustelle weiter, da sind ja so krasse Instrumentalstücke zwischen, wie ich schon gesagt habe. Nee, die gehen auch manchmal nur so 50 Sekunden oder so. Also zum Beispiel das Smooth Syncopation, fängt erst mit so einer, ja, das ist einfach nur klassische Gitarre. Finde ich aber total schön. Ne? Also es ist so richtig so neoklassisch, aber halt modernisiert. sagen wir mal, für 87 vielleicht modernisiert. Mittlerweile kennt man das ja schon von ein paar Nummern so. Aber genau, man kommt irgendwie zur Ruhe. Gleichzeitig rastet man vor Freude aus und will am besten mitschreien. Vielleicht ist die einsame Insel ja auch der perfekte Ort, um an seinen hohen Gesangstechniken zu arbeiten.
Tja, man weiß es nicht, ne?
Genau. Ja, aber wenn ich also jetzt eine Empfehlung rausspreche, ich würde tatsächlich 3 Songs einfach mal den Hörern hier gerade mitgeben. Wenn ihr sagt, ja, irgendwie, das klingt erstmal interessant, hohe Stimme und auch geile Gitarre und so. Und vielleicht auch so ein bisschen das Image von Glamrock, was man vielleicht vom Albumcover bekommt, wenn man das so ein bisschen mal testen will, ob das da wirklich so ist, kann ich 3 Nummern empfehlen. Das eine ist Desperate Nights. Das ist hat einen richtig schönen, geiligen Groove Riff, der einen so ein bisschen gleich am Anfang mitzieht. Gefühlvolle Stimme, wie im ganzen Album. Und am Ende ist so ein 10 Sekunden langer, geiler Schrei. Und wenn ihr da nicht sagt, der hat's drauf, dann weiß ich auch nicht, weil das ist für mich die höchste aller Gefühle, wenn einer so seine Stimme beherrscht. Ne? Also da hauen mir fast die eigenen Eier ins Gesicht sozusagen bei dem Schrei. Genau. Und sonst Listen to Your Heart ist auch ein geiler Song, geiles Solo, total catchy, auch ein bisschen poppig, aber geht irgendwie sofort rein. Und eine sehr schöne Ballade gibt's am Ende auch noch, Northern Lights heißt die. Und das ist so ein, ja, würde ich fast sagen, hyper emotionales Stück und fühlt sich auch so ein bisschen wie so ein Solo-Wettringen zwischen Gitarre und Gesang an. Gibt bei mir Gänsehaut, ich hoffe, ja, bei euch dann auch. Genau, also das ist so mein Standing da zu dem Album.
Aber wir sind ja gemein hier. Du hast jetzt 3 Songempfehlungen genannt, aber für die Podcast-Playlist brauchen wir genau eine. Wenn du also die Quintessenz dieses Albums zusammenfassen müsstest, also TNT mit Tell No Tales, welcher eine Song wäre es dann?
Dann wäre es wahrscheinlich Desperate Nights, einfach weil dieser Schrei mich so, ich weiß gar nicht, wie oft ich schon zu dieser Stelle gespult habe, nur um den Schrei zu hören. Genau, aber sonst ist das auch eine geile Nummer. Genau, ich glaube, das reicht, um einfach das volle Potenzial auch des Gesamtalbums schon in diesem einen Song zu schnuppern. Und genau, den würde ich empfehlen.
Ja, und bevor wir dann zum nächsten Album übergehen, würde ich noch ein paar weitere Zahlen, Daten und Fakten hier mal aus dem Hut ziehen. Was man so recherchieren kann, bei Tell No Tales handelt es sich um das am besten verkaufte Album der Band in den USA. Ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, wenn man aus Norwegen kommt, dass man in den USA Erfolg hat, würde ich mal behaupten, oder?
Total, ja. Das liegt natürlich auch ein bisschen an den Connections. Also die haben es ja wirklich in die Billboard 200 oder so geschafft. Und der Tony Hanel hat anscheinend da auch so ein bisschen Beziehung. Ist auch ein cooler Typ, ne? Also wenn man, ich weiß nicht, wie viele Fakten du jetzt noch über den nennen wolltest, aber der ist irgendwie Skater und Surfer und hat irgendwie Krebs bekämpft selbst, ist irgendwie auch in der Gaming-Welt, also bei Videospielfans irgendwie schon eine Nummer, weil er bei, ich weiß gar nicht, bei Sonic oder so hat er auch mal irgendwo bei Rock Vocals mitgewirkt und sowas, ne? Also finde ich total cool, den Typen.
Klingt auf jeden Fall danach, ja. Und man hat auf dem Album natürlich eine große Hitsingle am Start. Das, was ich eben bei dem, quasi der Anmoderation für dich schon so gesagt habe, ne? 10.000 Lovers in One. Klingt irgendwie auch ein bisschen eklig, oder? Also, na egal.
Ja, da kommt wieder diese Lyrics-Geschichte. Ich könnte dir auch gar nicht sagen, was das heißt, aber es klingt erstmal versaut. Ja, stimmt. Das heißt 10.000 Lovers und dann in Klammern in One. Wahrscheinlich geht es um Liebeskraft, also dass dieser eine Liebhaber oder der eine Liebende so stark ist, so stark liebt wie 10.000 Liebende, mein Gott.
Würde ich auch denken, aber natürlich ist es so genauso ein, ja, so ein Songtitel, wo man denkt, ja, Glamrock, ne, oder auch Cockrock gerne mal genannt, ne, und von daher, das erfüllt schon so ziemlich das Klischee. Aber nach dem, was man so lesen kann, gab es für diese Singles tatsächlich 2 verschiedene Musikvideos, und das ist auf den Umstand zurückzuführen, dass die Band selbst mit der ersten Version halt einfach vollkommen unzufrieden war und sie scherzhaft immer als die Wurst-Version oder das Wurst-Video bezeichnet haben, warum auch immer. Und darum haben sie dann ein neues Video, einen neuen Clip drehen lassen oder halt gedreht, ne? Sie haben ihn ja nicht nur drehen lassen, sie waren ja auch selbst dabei, und zwar in London damals. Auch verrückt, oder?
Okay, das wusste ich auch nicht. Das ist ja auch eine mega Investition allein, ne? Also die Zeit und dann überhaupt erstmal ein Video zu producen und dann am Ende kriegst du die Gurke da präsentiert und sagst, scheiße, ey, der hat das ja mal richtig verkackt. Jetzt müssen wir unbedingt schnell ein neues, weil die Single so geil ist. Aber es hat sich ja gelohnt, ne? Also der Song ist ja anscheinend auch so, war ja auch dann dementsprechend für die harte Arbeit so ein bisschen der Groschen, der zurückgespielt wurde. Aber ja, das wusste ich nicht.
Ja, dafür sind wir ja hier, um ein paar unnütze Dinge in die Welt zu posaunen. Das ist doch das Schöne daran.
Aber jetzt würde ich gerne mal das schrottige Video sehen. Ich hoffe, das findet man vielleicht noch.
Kann man bestimmt bei YouTube irgendwo finden, wenn man danach sucht. Mhm. Wobei, wer weiß, was einem vorgeschlagen wird, wenn du auf YouTube suchst nach 10.000 Lovers in One. Also,
ja, also das klingt schmerzhaft. Ja, ich weiß nicht.
Wenn du demnächst irgendwie Empfehlungen bekommst für Penis-Enlargement oder so, würde ich mich nicht wundern. Aber naja.
Ich glaube, da muss eher was anderes enlarged werden bei 10.000 Liebhaber. Ja, auf jeden Fall, genau. Wahrscheinlich kriegt man gar keine Ergebnisse, weil die KI mittlerweile sagt, Red Flag, drei Ausrufezeichen.
Ja, genau.
Das ist gesperrter Inhalt.
Das darf ich dir nicht zeigen, das ist versaut. Was? Okay, ja, alles klar. Und bevor wir uns hier endgültig in solchen lustigen und fragwürdigen Aussagen verlieren, lass uns mal weiter huschen zu deinem zweiten Album. Und damit gehen wir 2 Jahre weiter in die Vergangenheit. Eben waren wir ja bei 87, jetzt sind wir im Jahr 1985. Ja, und jetzt muss ich wirklich mal fragen, sind die Alben älter als du?
Ja, ich bin 88 geboren.
Ah, okay.
Genau, das habe ich auch gar nicht aktiv irgendwie als Kind oder so gehört, ne? Sonst hätte mich das vielleicht anders nochmal beeinflusst. Nee, also die beiden Alben und das, was jetzt auch kommt, die habe ich erst später für mich entdeckt. Weiß gar nicht, vor 10 Jahren, 15 Jahren vielleicht. Ja, also das sind nicht die ich schon seit 20 Jahren kenne.
Okay, ist ja schön, dass man immer noch wenn man jetzt sagt, im höheren Alter klingt das immer so komisch, ne? Aber wenn man dann noch Alben findet, von denen man sagt, die nehme ich mit auf eine einsame Insel, weil ich würde wetten, ganz viele Leute würden bei dieser Rubrik natürlich sagen, ich nehme die Alben mit, die mich schon mein ganzes Leben begleitet haben. Ich ehrlicherweise würde stellenweise auch sagen, vielleicht nehme ich die Alben mit, die ich noch nie richtig verstanden habe. Weißt du, so Alben, wo alle Welt dir immer erzählen möchte, das sind große Klassiker und du selbst hast es nicht verstanden, dass du die mitnimmst, weil du denkst, wenn ich hier jetzt monatelang festsitze,
oh ja,
vielleicht verstehe ich dann irgendwann die Genialität.
Ja, genau, wenn die letzte Kokosnuss gerade ausgeht und du so denkst, oh, morgen wird wahrscheinlich mein letzter Tag. Jetzt habe ich es verstanden. Das war ein tiefes D. Oder was weiß ich. Dann kannst du auch in Ruhe sterben oder den Haifraß in Haifraß konvertieren, ne?
Haifraß konvertieren. Ja, bevor du in der Nacht des Verbrechens dann dein Leben verlierst.
Genau, oh, da schöne Überleitung. Genau.
Hervorragend, ne?
Ja, ja,
Album 2, was ist es?
Album 2, genau. Album 2 ist von einer Band, wo ich tatsächlich, da finde ich nur dieses Album gut. Das hat man ja auch nicht so oft. Das liegt aber auch daran, dass danach der Sänger gewechselt hat und auch der Stil sich geändert hat. Wir reden hier von der Band Icon. Also die hatten laut meinen Ohren so 85 oder Ende 85 hatten sie wirklich den Höhepunkt mit diesem Album, was auch kein populäres Album ist. Also die haben damit gar nicht groß Erfolg gefeiert. Die Ratings oder die Rezensionen gingen anscheinend damals sehr auseinander. Aber warum ich dieses Album genommen habe, ist erstmal, weil ich auch früher, ja, oder auch immer noch ab und zu mal Queen höre und mich diese Stimme erstmal so ein bisschen an eine etwas andere Version von Freddie Mercury. Das ist jetzt nicht unbedingt auf dem gleichen Podest zu tragen, aber der Sänger, der hat mich auf jeden Fall direkt abgeholt. Und für mich hat er eher so ein bisschen dieses mehr Hardrock-Metal, also bei den Instrumentals auch als Begleitung. Und ja, wie kann man sagen, es ist auch sehr melodisch, ne? Also passt wieder so ein bisschen zu dem, was ich vorher gesagt habe. Viele sagen auch, dass das so ein bisschen AOR, dieses Adult-Oriented Rock ist, also so ein bisschen mehr so, ja, für etwas Ältere tauglich auch, dass es nicht zu fresh und poppig damals in den 80ern wahrscheinlich war. Und ich finde, das Album hat genau wie auch das Tell No Tales von TNT einfach eine herausragende Leistung neben den beiden Gitarren, die da zu hören sind und vor allen Dingen aber auch mit dem Sänger Stephen Clifford, einfach ein richtiges Meisterwerk sozusagen zusammengebracht. Genau.
Ja, du hast es schon gesagt, man hat keine großen kommerziellen Erfolge damit gefeiert. Aber nach dem, was ich so recherchiert habe, genießt dieses Album doch zumindest einen gewissen Kultstatus, aber halt eher genau in dem Bereich, wie du es eben schon gesagt hast. Also es geht eher in die Richtung AOA, ne? Oder auch vielleicht Hardrock. Jetzt nicht unbedingt als Metal-Album. Ja, aber pff, ja, mein Gott, ne? Ich hätte gesagt, so die Grenze zwischen seichte Metal, AOA und Hardrock, die ist ja auch schon sehr fließend letzten Endes.
Ja, auf jeden Fall. Also die stilistischen Mittel, die reichen sich da, glaube ich, sehr die Hand. Und da kommt es ja auch immer auf den Song an, ne? Und die Passage auch im Song. Genau, aber da hast du vollkommen recht.
Und warum nimmst du dieses Album jetzt dann mit? Oder hast du das eben schon ausgeführt? Oder gibt es einen weiteren Grund, warum du sagst, hey, bevor die Kokosnuss fällt, muss ich dieses Album nochmal hören?
Ich glaube, hier ist tatsächlich, weil es von vorne bis hinten wirklich auch wieder diesen Achterbahncharakter hat. Also es gibt sehr viele Clean-Stellen, wo wirklich dann ja mit Akustikgitarren oder mit ja so etwas ruhigeren Passagen ist. Es sind auch ein paar ja so schöne, eher romantische Stücke, sind aber auch ist zum Beispiel auch eine Nummer, also Out for Blood heißt die. Die hat zum Beispiel so ein, ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, 2 Minuten lang, dieses Intro. Und ich dachte immer, das wäre eine Instrumentalnummer, bis ich dann irgendwann gecheckt habe, oh, der fängt ja doch noch an zu singen. Aber dieses Intro ist so krass geil aufgebaut. Und das ist irgendwie mit so ganz viel Tabbing und clean. Und ja, das ist auf jeden Fall auch schon eine Empfehlung, die ich hier direkt schon setzen kann. Hammer Solo, Hammer Stimme, einfach eine perfekte Nummer, wie ich finde. Genau, also die Mischung auf dem Album, die macht's. Also die ist wirklich, ja, genial. Kann man nicht anders sagen. Und es ist ein sehr gefühlvolles Album, ne? Also es geht ja schon so ein bisschen aus, so, ja, fast wie bei unserer EP, so ein bisschen um, ja, auch irgendwie ein Killer oder Night of the Crime heißt es ja. Also ich konnte das nie so richtig fühlen, über was er jetzt singt. Aber es geht anscheinend auch irgendwie um so ein bisschen, ja, diese moralische Frage, Tod und Leben und irgendwie aber auch um, ja, um so Gefahren und diesen Nervenkitzel dabei, und finde ich eigentlich ganz cool, ist auch sehr charmant alles in Szene gesetzt und ja, also wirklich schön gesungen, tolle Gitarren, und leider ist dieser Sänger, der Stephen Clifford, ist direkt nach den Aufnahmen, hat er die Band verlassen, ne? Also das ist ja wohl der größte Genickbruch. Ich meine, vielleicht waren die Jungs auch damals so, ja, irgendwie finden die das alle scheiße, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe jetzt raus, ja. Und ich glaube, der hat sich dann eher so dem anderen, sagen wir mal, autonormalen Leben neben dem Rockstar-Sein gewidmet und ist, glaube ich, dann einen anderen Job oder so nachgegangen. Aber ja, traurig finde ich, weil ich hätte gern noch mal mehr von denen gehört, aber auf jeden Fall ein Platz in diesen 5 Alben, weil es einfach super abwechslungsreich ist und die Stimme ist einfach so beruhigend. Also, ich weiß nicht, hört mal rein, und mal gucken, was ihr so sagt.
Ja, und deine Songempfehlung hast du ja schon eben dann genannt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Natürlich habe ich auch hier versucht, noch ein bisschen was dazu herauszufinden. Erstmal, dass es für einige Titel einen Co-Songwriter auf diesem Album gibt. Und zwar hat der gute Mensch auch ab und zu mal für Judas Priest mitgeschrieben. Und ich hoffe hier, ich spreche den Namen richtig aus. Bob Halligan Jr. Also, man hat schon, denke ich mal, versucht, dass man hier auf breiter Fläche irgendwie erfolgreich werden kann. Ist ja auch eine US-amerikanische Band, also passt ja auch so mit 1985 so in die Range, was damals so erfolgreich war. Und was du auch schon gesagt hast, es ist ein Konzeptalbum, und zwar soll es von einem Mann handeln, dessen Freundin ermordet worden ist und der quasi auf der Suche nach dem Täter ist. Insofern ergibt Out for Blood oder wie der Song jetzt hieß, ja durchaus vom Titel her Sinn, ne?
Oh ja, okay, denn das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Siehst du, da sind wir wieder bei den Texten. Ja, Gott, das macht es jetzt noch spannender. Also, ich bin bereit für die Insel.
Da kannst du endlich mal in aller Ruhe das Lyric-Heft in die Hand nehmen. Lyric heißt es ja, nicht Lyric. Mein Gott, ich muss mir das abgewöhnen. Und kannst ja dann ganz tief mal abtauchen und hinterher denken, meine Güte, jetzt erreicht ja eine völlig neue Dimension jetzt hier durch diese ganzen Impressionen, die ich hier raus so ziehen kann.
Glaube ich auch. Weil wenn du da wirklich jede Nacht da die Sterne am Himmel zählst und dabei die Musik hörst, die lustige Frage ist auch, wie wird diese Musik gespielt? Ohne Strom. So die werden die Haie irgendwie angeschlossen oder die Elektroale im Bad oder
Na, vielleicht bist du ja auch freiwillig auf der einsamen Insel. Es ging ja darum, wenn man auf der einsamen Insel wäre, welche Alben hätte man gerne dabei? Man könnte ja auch die Frage jetzt stellen, ist vielleicht ein bisschen blöd, weil wir schon mittendrin sind, warum wärst du denn gern auf einer einsamen Insel? Und wärst du da gerne allein?
Denn es ist ja keine einsame Insel mehr.
Das kommt drauf an, wie man einsam definiert. Ne? Also wenn man mit 5 Personen ist, kann das auch schon einsam sein, wenn man sonst in der Großstadt wohnt.
Ja, das stimmt. Ja, Gott, kann ich gar nicht sagen. Ich möchte mir dieses Szenario gar nicht realistisch vor Augen führen. Ja, aber so könnte man es auch formulieren, ja.
Noch was zu ergänzen? Oder möchten wir jetzt die Insel in Flammen stecken, weil die Insel unsere ganze Welt ist?
Genau, jetzt haben wir ja theoretisch 10.000 Liebhaber kennengelernt und einmal einen Mörder, der die Frau umbringt. Von mir aus können wir schon zur nächsten springen.
Dann tun wir es und stecken wir die Welt in Brand.
Ah ja. Das gerne.
Weil man muss ja erstmal etwas in Flammen stecken, damit man dann wie der Phönix aus der Asche wiedergeboren werden kann, um die nächste Überleitung schon aus dem Hut zu ziehen. Aber erstmal bleiben wir beim Album Nummer 3, was dann jetzt einen harten Bruch mit sich bringt, oder? Also das jetzt vorher, hätte man ja beides noch so fassen können unter den, wie du es schon gesagt hast, mit dem hohen Gesang, also ne, eher so AOR oder Glam Metal oder die frühen Anfänge von melodischem Metal. Und jetzt wird es ja schon so, nach Ansicht mancher Leute, schon so richtig thrashig und krawallig, ne? Also ist ja schon
ja, ist auf jeden Fall, also es grenzt sich ein wenig ab, aber es gibt da auch wieder einen roten Faden, würde ich fast sagen. Genau, es geht nämlich um, ich reveal es jetzt einfach mal auf Denglisch. Es geht um Annihilator Set the World on Fire. Genau. Dieses Album ist tatsächlich, wenn man das so mit den ersten zwei Alben oder ersten paar Alben von Annihilator vergleicht, ist weniger thrashig. Ne? Und das ist so, passt ein bisschen wieder zu dem, was wir gerade schon in den anderen beiden hatten. Also es ist ja auch ein bisschen, sag mal, mehr melodisch und es ist gar nicht so schnell im Tempo, ne? Also genau, also so ein bisschen ist da schon eine Kurve zu sehen. Aber es ist schon anders, ja.
ein bisschen, ja. Es ist quasi das Chamäleon von Annihilator, meinst du, um mal Halloween-Vergleiche heranzuziehen.
Genau, also ich glaube, dieses Album hat bestimmt bei vielen Fans, die so nach den ersten 2, 3 Alben gesagt haben, ja, irgendwie, was ist das denn jetzt? Das ist ja irgendwie ein bisschen zu soft. Ich wollte eigentlich ein bisschen mehr auf die Fresse. Haben sich bestimmt viele echauffiert. Aber ja, ich finde es total geil. Also ich mag das. Das ist für mich auch irgendwie ein Konzeptalbum. Ich weiß nicht, ob das so lyrisch wirklich zusammenpasst, weil ich die Zusammenhänge nicht so wirklich sehe in dem Album. Aber ja, für mich ist es total eine runde Nummer. Also ich mag die Gitarrenarbeit von Jeff Waters total gerne. Ich finde, der Typ hat wirklich eine richtig geile Mischung zwischen Rhythm Riffs und Melodic Licks. Ne? Also das ist einfach Wahnsinn, was der spielt und wie sauber der das auch performt. Der ist auch der Einzige, der in dieser langen Band-Historie auch wirklich immer da war, weil er ja praktisch wie die Band ist. Und ich finde seine Soli-Fetzen eigentlich immer, ne? Also das auch bei den anderen beiden Soli natürlich Alben, die ich jetzt genannt habe, aber seine Soli-Fetzen auch generell fast immer und sehr abwechslungsreich. Ne? Also das ist auch ein Grund, warum ich dieses Album so geil finde. Und es ist auch, glaube ich, das letzte Album mit dem Aaron Randall, der auch die ersten zwei Alben oder das erste Album zumindest mitgesungen hat. Genau, aber der singt hier auch ein bisschen anders. Also ein sehr interessantes Annihilator-Album. Wie findest du das überhaupt? Ich weiß nicht, ob du so ein Annihilator-Fan bist, aber würde mich mal interessieren, was du dazu sagst.
Annihilator ist eine Band, die ich immer so phasenweise mag. Ich mag sie ehrlicherweise aber nur so richtig gerne, wenn es so ein richtig schön, wie nennt sich Jeff Waters gern selbst? Schizo Deluxe, ne, so ungefähr. Also wenn es wirklich so völlig bekloppte Sachen sind, also sowas wie, oh, ich schmeiß das immer durcheinander, das Album heißt Alice in Hell und der Song heißt Alice in Hell, ne? So rum ist es
ja,
richtig.
Ja, genau, genau.
Also, den Song ist für mich ein Song für die Ewigkeit, ein Metal-Klassiker vor dem Herrn und wo ja in einem Song stellenweise so viele Gitarrenpassagen drin sind, da würden andere Bands ein ganzes Album draus machen. Ja. So ungefähr, ne? Also, ja, bis der Gesang ja erstmal anfängt, ne? Ist ja schon, weiß ich nicht, was alles passiert.
Ja, und so viele, also es ist schon fast progressive, was da passiert, ne?
Ja, vollkommen. Also das sind wirklich so die Momente, wo ich Annihilator sehr gerne mag. Sets the World on Fire finde ich jetzt auch nicht schlecht, würde aber auch jetzt nicht, wenn jemand sagt, nenn mir mal eines deiner Lieblingsalben von Annihilator, würde mir das nicht unbedingt in den Sinn kommen. Das Einzige, was mir so ad hoc überhaupt nicht in den Sinn kommen würde, wäre Remains, falls du das kennst.
Ja, das mag ich auch nicht so gern.
Mit dem programmierten Schlagzeug und wo ja Jeff Waters ja quasi alles alleine gemacht hat, weil selbst das Schlagzeug war ja da programmiert, sind auch nicht unbedingt schlechte Songs drauf, ne? Aber ja, also ich bin da letzten Endes, glaube ich, der falsche Ansprechpartner, weil ich jetzt eben kein Diehard Annihilator Fanboy bin. Aber ich weiß auch, dass es durchaus ein Werk ist, das damals eher gemischt angekommen ist, weil man eben ja schon, wie du es ja auch gesagt hast, ne, so ein bisschen weg von diesen thrashigen und verrückten Sachen war. Leider kann man ja auch dann nachlesen, hat das ja auch dazu geführt, dass es in den USA nicht besonders erfolgreich war, was ja eigentlich total verrückt ist, ne? Wenn man sich eigentlich an der Art von Musik so ein bisschen mehr orientiert, die im Moment eigentlich erfolgreich ist, dass man dann damit keine Erfolge feiern kann, ne? Weil es führte ja in letzter Instanz dazu, dass Roadrunner Records den Plattenvertrag mit Annihilator aufgelöst haben. Also es sind ja schon unschöne Seiteneffekte, aber ich glaube, Jeff Waters ist sowas immer völlig egal. Der lässt sich, glaube ich, von gar nichts unterkriegen. Der macht sein Ding einfach beharrlich weiter.
Ja, der sitzt da tief in den Wäldern Kanadas in seinem privaten Studio. Der, ich glaube, der freut sich auch einfach, dass er irgendwo auf eine Bühne kann auf der Welt und vielleicht mal wieder einen neuen Gitarristen oder so sucht für das nächste Projekt. Das ist ja auch, ist ja eigentlich wie
oder Sänger oder ja sonst was, ne?
Ist ja wie eine Jobagentur oder so, ne? Was der da macht. Also ich glaube, es gibt kaum eine Band, die so krass viele Wechsel hat pro Album. Also allein die Sänger und Gitarristen und Bassisten, eigentlich alles. Das ganze Sortiment ist ja nichts auf Dauer.
Ja, aber es ist ja wieder mal so ein schönes Beispiel. Es ist ja das dritte Album von Annihilator, ne? Und man sagt ja immer, the third record is gonna make it or break it. In dem Falle, ja, hat es wohl wirklich eher zum Bruch geführt, weil Annihilator haben ja nie so den richtigen Durchbruch am Ende geschafft. Na, also in der Metal-Szene natürlich schon irgendwie, aber es gab ja, glaube ich, Leute, die anfangs auch gedacht haben, sind so die neuen Metallica vielleicht auch. Ne? Oder was heißt die neuen? Metallica waren damals ja auch noch relativ neu.
Die kanadischen. Ne? Aber,
ja, genau, die kanadischen Metallica, so vielleicht. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Dass ja, viele total. Leute, glaube ich,
ja, die haben ja auch, die Stücke, haben ja auch diesen instrumentalen Sparkle total. Ne? Aber wenn du halt deine Stimme irgendwie alle paar Jahre änderst oder dann irgendwie auch nicht so ein bisschen treu bleibst, so deinen Grundzügen, ich glaube, dann verschreckst du halt eher Leute. Zumindest in den ersten Jahren, ne?
Ja, das kann gut sein. Aber du magst das Album trotzdem.
Ich mag das Album total, weil das hat für mich auch wieder, ne, und wie ich das am Anfang auch gesagt hatte, diese Abwechslung. Ne, da hast du hast da ja, gefühlvolle klassische Gitarren am Anfang oder halt so Clean-Gitarren. Zum Beispiel bei Snake in the Grass. Der Song fängt erstmal sehr romantisch an. Und dann heißt es irgendwie nach einer Minute so, jetzt stopp, fuck off, you're just a big disgrace. Da geht's halt irgendwie darum, dass er genug hat von seiner Ex oder so. Und Reptile, go stick in the grass. So habe ich das zumindest interpretiert. Also abgefahrene Nummer, wie oft bei Annihilator, total der Stimmungswechsel. Da gibt's so einen total poppigen Song, den ich auch empfehlen würde, ist The Edge heißt der. I'm on fire and I can't cool down. So irgendwie singt er das oft. Und der ist auch sehr poppig, mit einem richtig geilen Solo. Und das Solo klingt schon fast wie so eine 80er-Sitcom-Intro, so ein bisschen vom Stil. Finde ich aber total geil. Und natürlich die Nummer ganz am Anfang, Set the World on Fire. Dieses das ist ja so richtig schön rhythmisch reduziert. Steckt aber, wie ich finde, doch ganz gut an. Weil es zieht sich auch die ganze Zeit durch. Aber das sind halt alles Songs, die so komplett unterschiedlich sind. Und das finde ich irgendwie geil bei dem Album.
Und natürlich hast du auch wieder das, was Jeff Waters gerne mal macht. Er verpackt seine Liebe zum Schachspielen in dieses Album. Night Jumps Queen. Ne? Mhm. So wie King of the Kill.
Ja, genau. Den Song mache ich auch ganz gerne. Ja, das, genau. Irgendwie ist es bei Annihilator auch manchmal, ich glaube, das erste Album macht noch mehr Sinn. Weil da geht's halt irgendwie um Albträume und diese Alice. Und ja, bei diesem Album weiß ich immer noch nicht so richtig, was sie sich dabei gedacht haben. Wahrscheinlich haben sie gesagt, ja, Set the World on Fire ist der stärkste Song, dann nennen wir das Ding mal so und machen das Albumcover mal so ein bisschen dystopisch. Genau, ja, aber ich finde, es ist underrated, aber ich kann auch verstehen, weil Annihilator sonst auch wesentlich härtere und schnellere Klänge an den Tag legt bei den restlichen Alben, dass man das vielleicht auch an der Stelle vielleicht nicht so als Lieblingsalbum feiert. Aber ich kann es nur empfehlen, also auch vielleicht für die nicht so Annihilator-Fans ist es, kann das ein Einstieg sein in ein doch etwas anderes Hören dieser Band.
Also du meinst die Leute, denen es dann manchmal dann vielleicht doch ein bisschen zu rhythmisch ist und ein bisschen zu bekloppt, was Jeff Waters an den Gitarren da manchmal so abfeuert.
Genau, also ja, ich denke, das ist tatsächlich, das sticht ein bisschen raus, das Album einfach.
Hast du jetzt noch eine finale Song-Empfehlung? Weil ein paar hast du ja schon genannt und wieder gilt, wenn du nur einen nennen dürftest, welcher wäre es dann?
Dann würde ich sagen Snake in the Grass.
Alles klar. Ja, und wir haben es eben ja schon vorweggenommen, wenn wir dann eben unsere einsame Insel, die in dem Moment ja unsere ganze Welt ist, in Brand gesteckt haben, muss man wiedergeboren werden, wie der Phönix aus der Asche. Man muss auferstehen. Und jetzt springen wir von der Zeit her relativ weit nach vorne. Wir waren ja eben so Mitte, Ende 80er, Anfang der 90er. Und jetzt ja, springen wir so ins neue Jahrtausend direkt. Ne? Also das war ja schon, ui. Da war ich ja schwer erstaunt, dass das so ein großer Sprung jetzt wird.
Future Island.
Ja, hau mal raus. Was gibt es jetzt, bevor wir am Ende wieder in die 90er zurückreisen?
Genau, jetzt gibt's vielleicht für den einen oder anderen Hörer etwas Exotischeres, und zwar eine japanische Power-Metal-Band oder auch für manche ein bisschen Symphonic oder auch Progressive. Also es ist eine schöne Mischung aus allen. Und die nennt sich Galnerius. Wahrscheinlich haben das einige schon gehört oder auch den Gitarristen kennen, meint ihr, den Sue, weil der ziemlich, ja, auch ziemlich international bekannt ist eigentlich für seine krassen Riffs. Und das Album heißt Resurrection. Von dem Jahr, jetzt sind wir ja in der Zukunft, oder zumindest aus den 90ern, 20 Jahre fast weiter, 2010.
Und wie klingen Galnerius? Kannst du das den Hörern irgendwie mal erklären, wenn sie diesen Namen noch nie gehört haben? Weil japanischer Power Metal klingt ja so ein bisschen, aha, singen die auch auf Japanisch? Weil so Bands gibt's ja auch, ne?
Genau, also man muss dazu sagen, die singen auf Japanisch und Englisch, also mehr auf Englisch als auf Japanisch. Das, was sie auf Englisch singen, ist manchmal vielleicht auch gar nicht so gut zu verstehen, muss ich ehrlich sagen. Also wenn man die Lyrics dazu sieht, weiß man, was sie wollen, aber genau, das muss man erstmal ein bisschen trennen, bevor man sie hört. Aber was die an Instrumenten zusammenpacken, das ist wirklich Götterklasse. Also es ist, für mich ist es tatsächlich auch von allen Bands, die ich kenne, wahrscheinlich sogar meine absolute Lieblingsband. Und da kommt einfach alles in so einem Album zusammen. Und das auch nicht nur bei diesem Album. Also ich hatte auch vorweg, hatte ich gedacht, scheiße, welches nimmst du denn? Ich finde fast alle von denen fast gleich geil. Aber da habe ich das genommen, weil das für mich einfach so der erste große Aha-Moment bei der Band war. Und da gab es auch einen neuen Sänger bei diesem Album. Und wie kann ich jetzt Galnerius beschreiben, sodass die Leute auch ein bisschen Blut lecken? Ich würde sagen, es handelt sich bei dieser Band einfach um die krassesten Komponisten und Kompositionsschreiber vor dem Herrn. Und es ist eine andere Welt, weil man ist praktisch, also man sieht hier vier, ja, Genies, also wirklich Genies, die alle super krass technisch spielen können, aber auch gefühlvoll. Und die sind wirklich in einem Song sind die nicht nur Power Metal, da sind die auch mal Heavy Metal, dann sind die mal Thrash, dann sind die auch vielleicht sogar ein bisschen modern oder progressive. Und ich finde die Mischung total geil. Die sind aber auch manchmal total poppig, ne? Also man kann sich da dann auch so seine Schnitten raussuchen. Und ja, das Album ist, finde ich, eine sehr gute Repräsentation für dieses ganze Mischmasch. Und hat zum Beispiel ein geiles Intro, was erstmal so 2 Minuten in den ersten Song leitet, dann sind da Balladen drauf, dann ist da ein Instrumental, was mich, glaube ich, was ich am Anfang am meisten gehört habe, als ich dieses Album gehört habe, das ist praktisch nur Gitarre und Synthie, ein bisschen mit Bass und Schlagzeug begleitet, aber das fand ich so krass geil und das ist tatsächlich auch, und da habe ich selber mal jetzt ein bisschen recherchiert, dieses Instrumental wurde auch 2019 wurde das Instrumentalstück Emotions, so heißt es nämlich, wurde von der japanischen Young Guitar Magazine, kennt man vielleicht von Marty Friedman, der da auch oft drin war, wurde auf die 100er-Liste der besten Gitarren-Instrumentals aller Zeiten gewählt. Also so gut ist das Ding. Und das hat mir auch gleich die Blompen weggehauen, als ich das gehört habe. Genau, also das Ding, was man vielleicht hier ein bisschen wissen muss, ist, die hatten Sängerwechsel und das war sozusagen die große Premiere nach dem Sängerwechsel, weil die wussten erst gar nicht, ob sie weitermachen wollen. Und damit haben sie natürlich auch, weil die Stimme sehr anders ist, der davor war ein bisschen bauchiger, der hat eine bisschen tiefere Stimme, der ist jetzt ein bisschen cleaner, bisschen höher und auch wesentlich älter in der Stimme, weil er ja auch schon fast auf die 70, glaube ich, zugeht, der Sänger. Der war nämlich mal in den 80ern ein Japano-Pop-Sänger und hat eigentlich mehr Balladen und sowas gesungen. Und total interessante Kombo so. Und genau, deswegen ist das Album auch hier drin, weil es einfach so viel, das hat so viel neuen Esprit von dieser Kombo. Und mit dem Album haben sie da halt doppelt, dreifach gefühlt Erfolg gefeiert. Und es kam super gut an. Und ja, die Jungs sind leider nicht in Europa so ein krasses, ja, so eine krasse Nummer vom Bekanntheitsgrad. Aber in Südamerika zum Beispiel. Ich habe die tatsächlich mal in dem einzigen Köln-Konzert hier, wann war das denn? 2014, 15? Ich weiß gar nicht. Nee, ein bisschen später vielleicht. Da habe ich die gesehen und die wurden hier leider nicht so geil abgemischt, aber haben mich da total umgehauen. Und ja, vielleicht hat sie ja jemand von euch auch gesehen da draußen. Und ja, aber ich von der Band könnte ich auch wirklich einen eigenen Podcast öffnen. Genau, aber das ist erstmal so der Grundriss,
Zeit, ne? Also von daher,
dass sie auf jeden Fall mit drin ist.
Möchtest du dann alle Alben besprechen oder machen wir einen Galnerius-Podcast? Die haben ja sehr viele Alben, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne?
Also. Ja, die sind auch super diszipliniert. Also die Jungs, die sind so krass produktiv. Also das sind echte Maschinen, muss man so sagen. Und die bringen alle 2-3 Jahre, bringen die wirklich ein wirklich hochklassiges Album raus. Die haben jetzt auch, ich glaube, die neueste Scheibe ist jetzt vielleicht einen Monat alt oder so, auch ein Hammeralbum, wieder ein bisschen anders vom Stil. Kann ich auch so durchsuchten, ne? Aber ich bin auch ein echter Fanboy, muss ich sagen.
Merkt man gar nicht, du klingst total gelangweilt. Ja, aber es ist doch schön, wenn man diese Begeisterung für diese Musik entwickeln kann. Aber man muss halt, glaube ich, schon sehr halt sich darauf einlassen können. Das ist jetzt ja, würde ich mal, also zumindest aus meiner Wahrnehmung, das ist jetzt ja nicht unbedingt so vollkommenes Easy Listening, ne? Also das kannst du nicht so anmachen und da muss man Bock drauf haben, glaube ich.
Ja, also das ist auch eine Mischung aus hyperkomplexer Liedstruktur, aber auch irgendwo sehr Japano, sag ich mal, Pop-lastig an manchen Stellen. Na, also es gibt auch auf diesem Album eine Nummer, die war eigentlich, oder die ist auch gleichzeitig ein Anime-Intro oder Outro gewesen von einem, ja, das war eine, also von dem Anime-Hersteller Rainbow oder von dem Produktionsstudio Rainbow, war das gleichzeitig ein Song und deswegen haben die da auch noch, sag ich mal, die etwas größere Anime-Fraktion vielleicht auch nochmal abgeholt. Aber das hört man auch, ne? Also es klingt manchmal wie, für manche vielleicht so ein bisschen auch wie so ein, ja, wie so ein Teenage Mutant Ninja Turtles Intro oder keine Ahnung, so ein Anime-Opening und genau, das muss man halt erstmal mögen, aber ich sage allen, die diese Band mal eine Chance geben und das einfach mal hören, es ist wirklich höchst instrumentelle, hochwertige Musik, also ob man jetzt den Stil mag oder nicht, aber also man hat auf jeden Fall sehr hohen Respekt, wenn man das hört, würde ich mal sagen. Und das hast du vielleicht auch, als du das gehört hast oder mal reingehört hast, so wahrgenommen. Wie hast du die Musik wahrgenommen? Also wie war das für dich? Warum war das so befremdlich vielleicht oder neu?
Na, du hast ja schon gesagt, da sind ja auch durchaus mal so asiatische Einflüsse mit drin, ne? Und ich glaube, also wenn etwas auch ja als In- oder Outro für Animes verwendet wird und man eben diesen Bezug zu so Animes oder überhaupt zu Mangas, also zu dieser im weitesten Sinne asiatischen Comic-Kultur hat, ist das, glaube ich, was, wo man sehr gut zu connecten kann. Aber wenn man halt, vielleicht wie ich dann so ein paar Semester älter ist, ist das halt was, das klingt dann so ein bisschen wie hier, Mila kann lachen wie die Sonne über Fujiyama, wenn du das noch kennst, ne?
Ja, klar.
Und das, also das finde ich nicht schlecht, aber das ist halt nicht etwas, was mich so im ersten Moment direkt vollkommen anspricht. Beim Hören merke ich natürlich auch, okay, das ist hohe Kunst letzten Endes, was da dargeboten wird, ne? Aber es ist halt so eine ganz gewisse, ja, eine gewisse Stilistik ist da drin, die mich nicht so ad hoc vom Hocker reißt. Ich bin mir ziemlich sicher, Leute, die halt wirklich Animes, Mangas und all dieses Zeug cool finden, dass die da einen Zugang zu finden könnten. Oder wie siehst du das?
Ich sehe das, also ja, die wahrscheinlich eher, weil sie es halt aus diesen Openings oder so kennen. Aber es ist auch, ich glaube, das geht noch viel weiter. Also ich glaube, das ist auch was für Fans von den modernen Dragon Force, also den neueren Dragon Force. Keine Ahnung, Stratovarius oder so haben stellenweise auch ähnliche Songstrukturen oder weiß nicht, alles, was so in Richtung sehr melodischer Power Metal geht, glaube ich, da kann man viele Leute mit ansprechen. Und es ist halt durch die japanischen Strukturen und auch durch das, ja, Neoklassische, was dann so ein bisschen dieses Japanische trifft, total interessant für Leute, die halt auf diese Musikrichtung stehen. Also ich kann es nur klar empfehlen, das ist, ich würde sagen, die Band hat wirklich mein Hören auch total nachträglich beeinflusst, weil es so komplex ist, dass man sich halt, wenn man irgendwann auf den Geschmack kommt, gar nicht mehr ohne kann. So würde ich das mal nett formulieren.
Ja, aber es ist halt eben kein moderner Power Metal, ne? Nicht dieses moderne Gedönse, wo du halt viel Keyboards im Hintergrund am besten noch programmiert hast und einfache Songstrukturen. Ne? Das ist ja das, was man heutzutage gerne unter Power Metal und gerade unter europäischem Power Metal versteht. Also ich hätte schon gesagt, wenn jemand sich eher dafür interessiert, könnte ihn das hier dezent, nicht nur dezent, sondern wahrscheinlich sehr stark überfordern.
Das kann sein, ja, genau. Also es ist eine Band, die dir, also du musst ja 4 bzw. 5 Instrumentalisten vorstellen, die dir alle gleichzeitig echt die krassesten Skills um die Ohren hauen und das aber auch mit einer geilen Struktur. Vielleicht nur abwechslungsreichen neuen Struktur, die man nicht so auf dem Schirm hat. Klar, das wiegt erstmal wahrscheinlich heftiger, als wenn man sich jetzt ein Set the World on Fire anhört, wo es eigentlich nur so ein Main-Riff gibt, da-da-da-da-da, ne? Gibt's hier vielleicht auch bei ein, zwei Songs, aber es ist, ja, es geht volle Möhre los. Es ist auch sehr schnell, ne? Also der Drummer spielt die ganze Zeit mindestens die 200 BPM. Nicht bei allen Songs, weil es gibt ja auch, wie gesagt, Balladen und Instrumentals, die ein bisschen ruhiger sind, aber ja, vielleicht kann ich direkt mal zu meiner Song-Empfehlung kommen und vielleicht kriegt man dann auch ein bisschen Geschmack, das mal einfach auch zu testen und zu gucken. Und zwar würde ich den Song Emotions, also das ist dieses instrumentale Meisterwerk, nehmen. Und das ist halt, wie gesagt, so ein melodiöses Duell zwischen Keyboard und Gitarre hauptsächlich. Und eins der besten Instrumentals, die ich kenne. Es ist wirklich schön dramatisch mit Shreds, mit Harmonien und alles von On-Point-Begleitung der Rhythmik. Und klare Empfehlung für die, die sich da vielleicht mit der Stimme auch oder dem Stil erstmal nicht so anfreunden können. Weil das ist, glaube ich, ein guter Einstieg, um so die Möglichkeiten der Band zu beschnuppern.
Das ist doch ein Wort. Mögen ein paar Leute es hoffentlich hören und ihren Gefallen daran finden. Vielleicht arbeite ich mich auch noch mal tiefer in die Materie ein, aber ich glaube, du kennst das auch. Manchmal hat man so viel um die Ohren und es gibt so viele Bands, dann schafft man nicht all das, was man eigentlich so gerne hören würde.
Ja, natürlich. Und es ist ja auch nichts, es ist ja nicht die leichteste Kost bei den meisten Stücken. Aber ja, alle, die wirklich auch Gitarristen oder Instrumentalisten unter euch, die mal sagen, boah, zeig mir noch mal was so ein bisschen krasser ist beim Liederschreiben oder bei der Komposition. Für die ist das, glaube ich, auch ein Leckerbissen, weil hier spielt wirklich nicht nur einer im Fokus total krank. Also für viele ist es vielleicht der Gitarrist, aber hier ist der Bass auch krank. Hier ist der Drummer ist total ausdauernd, ähnlich wie bei Megadeth zum Beispiel. Und es ist wirklich ein Feuerwerk der Kunst. So würde ich das mal bezeichnen.
Ja, von daher ist wahrscheinlich der Vergleich mit so etwas älteren Stratovarius gar nicht so abwegig. Ne? Jetzt nicht so die Zeit, als sie etwas zugänglicher waren, sondern so Visions oder so, ne? In dem Zeitfenster. Ich glaube, wenn man das mag, kann man da hier auch ganz gut mal ein Ohr riskieren.
Genau, also da ist die Tendenz wahrscheinlich höher. Aber auch für Leute, die, keine Ahnung, zum Beispiel viele Gitarristen könnten das, glaube ich, feiern, weil die einfach, also wenn man dann einfach, auch wenn man den Song vielleicht nicht mag, aber wenn man zu der Stelle, wo sich das Solo auf Bord spult, so ist es bei mir oft, dann höre ich diesen Song manchmal nur für Solo, weil es so absolut göttlich ist. Also ich habe auch selten wirklich so Leute gehabt, wo das Solo sich immer noch mal steigert und man denkt, oh ja, das wird immer spannender, das wird gar nicht langweiliger, sondern es wird immer spannender. Also ich bin zum Beispiel nicht der größte irgendwie Malmsteen-Fan, ne, wenn wir jetzt mal auf die Gitarrenarbeit zurückkommen, weil es für mich am Ende viel zu viel Gedudel ist für, man könnte es auch gefühlvoller mit weniger Noten machen. Und hier ist das eine richtig geile Mischung. Also es geht einem nicht auf den Sack, das ne? Oder was es ist. Ja.
Also Yngwie Malmsteen hätte ich mir letzte Woche ja in Wacken angucken können. Ich habe es mir aber ehrlicherweise geklemmt, weil auch ich bin jetzt nicht der größte Fan von diesem Non-Stop-Gedudel. Ich habe mir aber Zakk Wylde mit seiner Black Label Society angeschaut.
Ah, ja.
Und das war stellenweise auch schon hart an der Grenze, weil Zakk Wylde, ich meine, der ist ja eine Rampensau, aber der kann nicht, also wir standen halt mit 5 Leuten da rum und wir waren uns alle einig, der kann nicht einfach normal dastehen, ne? Der muss, egal was er tut, sich immer in Pose stellen und weiß ich nicht was machen, der wird wahrscheinlich auch sich fürs Furzen in Pose stellen.
Ja, er ist halt wirklich die geborene Gitarren-Rampensau, der ja auch sehr auffällige Gitarren hat und auch ein sehr auffälliges Outfit, der ja, es ist jemand, der Aufmerksamkeit braucht. Das ist ein Elixier, glaube ich, für diese Ekstase, ne?
Also auf jeden Fall haben wir uns gefragt, also meine Frau hat gefragt, warum braucht er eigentlich ständig eine neue Gitarre? Und wir haben dann auch so drüber sinniert, so, also die sind nicht anders gestimmt, oder? Die sind doch alle im gleichen Tuning. Und dann war so die Aussage, ja, der braucht das halt, um es zu zeigen, dass er sie hat oder so ähnlich. Aber cooler Typ auf jeden Fall, ne? Kann man ja nicht wegdiskutieren.
Ja, ich meine, der hat ja auch bei Ozzy Osbourne wirklich tolle Sachen geschrieben. Kann man gar nicht anders sagen. Also, da hat er auf jeden Fall hypergeile Arbeit geleistet, ne? Auch als Rhythmusgitarrist. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, weil er halt auch bei, Gott, wie heißt denn seine Gitarrenfirma? Ist es nicht Warwick? Nein, es ist Washburn. Washburn Guitars, genau. Das ist ja so sein Endorsement. Und ich glaube, vielleicht muss er die sogar rechtlich präsentieren. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er sehr viele Custom-Gitarren und vielleicht ist er da sehr stolz drauf. Vielleicht steht da hinter der Bühne jemand und haut immer die Peitsche raus. Los, du musst noch 3 Gitarren wechseln in dem letzten Song. Oh, scheiße.
Genau. Weiß man ja nicht. Es mag interessante Verträge in Bezug auf solche Endorser-Deal geben. Ne? Kann ja vielleicht wirklich so sein. Aber darüber möchten wir ja, glaube ich, gar nicht weiter sprechen. Und von Galnerius haben wir schon gesagt, geht es zurück in die 90er, wir haben es vorhin schon gesagt, am einen Morgen nach einer durchzechten Nacht auf unserer einsamen Insel wachen wir auf, waschen unser Leibchen in den Meerwasser und hängen sie dann auf eine Leine und denken, wer hat denn die ganzen Babys hier eigentlich aufgehängt und warum? Oh. Und ja, wo sind wir angekommen? Bei Megadeth und ihrem Album mit dem für manche Leute unaussprechlichen Namen. Daniel, hau du mal raus, wie spricht man das aus?
Ich glaube Euthanasia. Weil das ist so ein bisschen, also Youth wegen der Jugend und das Amnesia ist ja dieses Krankheitsbild, dass man Sachen vergisst und darum geht es ja auch genau in dem Album. Also Euthanasia heißt das, glaube ich.
Würde ich auch so sehen, ja.
Aber es ist wirklich ein Zungenbrecher, ja, weil es ist ein Fantasiewort, glaube ich, ne?
Ja, es ist ein Kofferwort, würde ich sagen,
ne,
aus
Kofferwort,
2 Wörtern
klingt,
halt zusammengebaut.
Das
Zu dem Album habe ich auch so eine ganz eigene Geschichte und die ist auch so ein bisschen lustig, die habe ich an anderer Stelle auch schon mal erzählt. Letztes Jahr in Wacken gab es noch eine Müller-Filiale, eine mobile Müller-Filiale, wo man auch CDs kaufen konnte und das war für mich so ein liebgewonnenes Ritual, egal wo du bist, wenn man da Tonträger kaufen kann, dann kaufe ich einen Tonträger. Mhm. Und dort gab es dann für schmales Geld Euthanasia. Haben wir dann auf der Rückfahrt gehört und meine Frau Kati, für die klingt Megadeth halt genauso wie auf diesem Album, was ja ein absolut unrepräsentatives Album eigentlich für alle Leute ist, die sagen, Megadeth machen Metal. Mhm. Und als dann jetzt das neue, letzte Album rauskam und wir das so gemeinsam morgens irgendwie gehört haben, meinte Kati, ja, das ist so ein ganz typisches Megadeth-Album, ne? Und ich dachte nur so, naja, wenn man nur Euthanasia kennt, dann kann man das so sehen. Weißt du, was ich meine?
Ja, also ich habe die Jungs im Juni gesehen, als Vorband von Iron Maiden in Hannover. Und da haben sie halt dieses Let There Be Shred und auf jeden Fall ein paar, ich weiß jetzt gar nicht, wie die anderen hießen, aber die paar Nummern vom neuen Album gespielt. Ja, Es ist aber auf jeden Fall schneller als Euthanasia. Euthanasia ist ja so bewusst das Album, was auch so einen groovigeren Sound haben sollte. Ne? Und deswegen fand ich das auch, glaube ich, ganz cool. Und vor allem, weil Marty Friedman noch dabei ist. Also der Typ ist ja einfach ein Gott so in den 90ern.
Ja, du hast recht. Es ist auf jeden Fall ein Album, das für Megadeth-Verhältnisse relativ gemächlicht daherkommt. Und was man so nachlesen kann, ist das zurückzuführen auf Produzenten Max Norman, ja, der das irgendwie bewusst langsamer und grooviger und dadurch wuchtiger haben wollte. Und dadurch pendeln alle Songs mehr oder weniger so bei 120 BPM rum, was ja eigentlich für eine Metal- und auch für eine Thrash-Metal-Band, was Megadeth im Ursprung ja sind, schon verdammt langsam daherkommt, ne?
Total. Ne, also die Riffs sind auch, also ein paar davon spiele ich selber ab und zu mal auf Gitarre, weil ich die ganz geil finde. Die sind auch gar nicht mal so schwer. Also wenn du dir dann irgendwie Tornado of Souls daneben anguckst oder so, dann ist ja, da knallt das ja viel mehr, weil es einfach viel schneller ist, ne? Und wie du sagst, 120 bis, ich weiß gar nicht, was da vielleicht maximal ist, 150 BPM oder so. Ja, es ist halt, wie gesagt, grooviger. Die Nummer ist wahrscheinlich auch für die Leute, die nicht so die krassen, schnellen Thrashies sind, ist es. Ja, ich sehe gerade, da ist eine Parallele, ne? Das ist genauso ähnlich out of the box wie das Set the World on Fire. Mhm. Also du siehst den roten Faden, ne?
Ja, das war, glaube ich, so das, ja, wie soll man das sagen, das Kokettieren von Bands, die ein bisschen aus der härteren Richtung kamen, mit so radiokompatibleren Sachen, ne? Weil das war ja auch so nach dem Black Album von Metallica, wo man ja wusste, okay, auch mit so Musik kannst du irgendwie ins Radio kommen. Und auch das Black Album ist ja eine ganze Ecke langsamer als Frühwerke von Metallica, ne?
Ja, aber ich glaube, das war auch tatsächlich in den Mitte der 90ern total so ein Einfluss auch von so Bands wie Alice in Chains oder so, die dann halt mit diesem Groovigen auch irgendwie so ein bisschen in den Charts dann stellenweise mehr waren als vielleicht die alten Thrasher aus den 80ern, ne? Also das ist irgendwie, das haben dann viele echt probiert und ich weiß gar nicht, ob Dave Mustaine und James Hetfield ja gesagt haben, so, die machen das, ja, wir machen das auch, wir machen das jetzt auch.
Also bei James Hetfield könnte ich es mir vorstellen und dass er auch dazu steht, Dave Mustaine wird wahrscheinlich immer sagen, nee, ich habe genau das gemacht, worauf ich Bock hatte. Hatte
ich vor 20 Jahren schon die Nummer.
Ja, aber jetzt, was macht dieses Album für dich denn so außergewöhnlich, dass du es auf der einsamen Insel gerne dabei haben würdest?
Genau, jetzt stellen sich wahrscheinlich wirklich auch in diesem Kontext der Frage, die Frage selbst, warum denn jetzt das Album? Weil da ist ja jetzt gesangtechnisch Dave Mustaine, ne? Und ja, kann ich verstehen. Also hier geht's auch wirklich mehr um Rhythmik bei mir, also rhythmische Gründe oder auch Gesamtbild vom Album, warum ich das so geil finde. Und ich finde tatsächlich, das ist das einzige Album, wo Dave Mustaine sogar sehr solide singt. Also es gibt ja so, weiß nicht, Rust in Peace oder so, der singt dann, wow, 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 da versucht er auch dann manchmal ein bisschen in die Oktave höher zu kommen. Aber hier, weil es auch ruhiger ist, hat er ein bisschen mehr Platz. Da braucht er sich nicht so schnell in die, sag ich mal, in diese höheren Tempos irgendwo so schnell reindrücken. Ne? Also das hört man, finde ich, auch tatsächlich. Und ja, also ich finde, das passt hier auch. Tatsächlich passt auch sogar der Gesang gut. Ne? Also das ist hier ein gutes Stilmittel. Und die Gitarrenarbeit von Marty Friedman hat, ja, die ist einfach, die hat schön Raum und die harmoniert hier extrem gut. Das ganze Album, finde ich, ist generell musikalisch super ausgewogen. Und ich finde, es hat halt einen sehr, ja, wie soll man sagen, so einen druckvollen Mid-Tempo-Groove. Also, ne, wie du sagst, ja, die Riffs sind jetzt irgendwie nicht mehr so das, was man sonst kennt oder davor kannte. Und genau, das finde ich, glaube ich, auch so geil. Und es ist halt, wie die selber auch, glaube ich, gesagt haben, es ist einfach irgendwie auch so der Höhepunkt der stabilsten klassischen Besetzung. Also du hast hier Mustaine drauf, du hast hier Friedman drauf, du hast hier Ellison am Bass und Mensah, ne, an den Drums. Und das ist für mich, also auch vom Level der Künste, außer vielleicht, ja, was das Lead-Gitarrenspiel bei Mustaine und Friedman angeht, das ist schon ein bisschen unterschiedlich vom Level. Aber sonst hast du hier ein extrem geschlossenes, homogenes Klangbild, was ich wirklich extrem feier. Und es ist halt ein bisschen melancholischer vielleicht sogar. Also es ist hier gar nicht so, ja, auf die Fresse und zeigen wir mal alle, was wir so im Maximum können, sondern es ist wirklich klar und modern auch vom Sound. Und ja, wie auch tatsächlich bei dem Set the World on Fire. Es ist so ein bisschen mehr in dieser Mitte 90er Produktion. Also es ist so ein bisschen US-Radio-tauglicher wahrscheinlich. Aber ich finde den Sound extrem geil. Also wirklich, wirklich richtig stark. Und ja, krasse Nummern. Also auch gefühlvolle Nummer. Ich finde, hier hört man im Detail auch, was die Band auch mal ruhiger kann. Ja, deswegen ist es hier drin.
Wunderbar. Und hast du als Songempfehlung jetzt etwas völlig Unkreatives und es ist A Tout Le Monde oder hast du was anderes?
Nein, also A Tout Le Monde ist natürlich ist wirklich eine nette Ballade, die auch wirklich tiefgründig klingt. Ich kenne sie vom Text nicht ganz so, aber sie ist auf jeden Fall ein bisschen tragischer. Aber die habe ich tatsächlich gar nicht hier drin. Mein Lieblingssong, und den kann ich jedem empfehlen, weil er einfach sich hammergeil aufbaut. Er fängt mit einem Tom-Intro an, mit einem sehr langen Aufbau, und es ist richtig schön, dieses groovige, atmosphärische, und ein Hammer-Solo von Friedman in der Mitte oder mehr auch am Ende nochmal, das Addicted to Chaos heißt das Ding. Das fängt mit so einem Tom-Wirbel an, und das Ding hatte mich sofort, kann ich nur mal empfehlen, dass man das auch wirklich nochmal hört nach über 20 Jahren, weil das einfach eine lückenlose Nummer ist, denke ich doch.
Ich muss ja gestehen, ich mag das Album auch, aber im direkten Vergleich würde ich tatsächlich Rust in Peace den Vorzug geben.
Ja, ich kann das verstehen, aber Rust in Peace hat mich, also das Album ist wahrscheinlich direkt an zweiter Stelle von meinen Megadeth-Alben, die ich sehr liebe und schätze. Da sind die Gitarren solo geil, ne? Tornado of Souls oder was weiß ich. Hammer Ding. Das ganze Album zieht sich auch rhythmisch so heftig durch. Aber wenn ich so lange auf einer einsamen Insel bin, ich glaube, da will ich auch so wenigstens ein bisschen Ruhe. Oder das, keine Ahnung. Ich glaube, das wird mir zu viel scheppern. Ja, aber ich glaube, ich habe auch einfach jetzt mal stumpf so da wahrscheinlich die meisten Sachen in meiner Playlist, weil ich das einfach so komplett von hinten bis vorne durchhören kann. Bei Rust in Peace habe ich immer so ein paar Momente, wo ich dann auch gerne mal den Song skippe. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied, warum das Ding hier drin ist.
Ja, war auf jeden Fall eine sehr schöne Auswahl für eine einsame Insel. Ich glaube, auf der Insel wird es nicht langweilig, wenn wir bis dahin halt wirklich jetzt diese Frage geklärt haben, wie die Musik abgespielt wird, ist tatsächlich eine sehr berechtigte Frage. Aber vielleicht kommen wir dahin nochmal genau zurück. Daniel, warum würdest du auf eine einsame Insel gehen? Hast du da Sehnsucht nach? Also könntest du gerade wirklich so sagen, boah, da hätte ich schon irgendwie Lust drauf? Also ich hätte da tatsächlich eine Antwort drauf, aber ich bin erstmal gespannt, was deine Antwort darauf ist.
Ja, also jetzt so mal abgesehen von der Musik, die man eventuell danach mitnehmen könnte und wie man sie auch stromtechnisch überhaupt zu laufen bringt, wäre das tatsächlich gar nicht mal so schlecht, um wirklich mal dieses Alltags-Detoxing, nenne ich das mal, so in Angriff zu nehmen. Weil ich glaube, dann bist du einfach komplett mit dir. Natürlich hast du dann auch Probleme wie, oh du Scheiße, ich habe keine Zahnpasta dabei oder fuck, was esse ich denn? Oder das Salzwasser brennt mir im Gesicht oder ich habe gar keinen richtigen Schatten, mir brennt die Bude, die Birne, nicht die Bude. Ich habe ja keine Bude. Aber so abgesehen von dem Gedanken, einfach mal wirklich für sich zu sein und dann auch wirklich lernen, mit sich alleine zu sein, ohne gesellschaftliche Einflüsse, ist, glaube ich, für jedermann eine wertvolle Erfahrung, würde ich mal einfach so in meiner Vorstellung gerade sagen.
Vollkommen, würde ich auch genauso unterschreiben, weil ich glaube, jeder kennt das. Man kann sich das ja auch selbst nur oftmals schwer abgewöhnen, dass man irgendwie zum Handy greift, wenn man gerade mal nichts zu tun hat, ne? Oder dass man denkt, ah, ich kann doch hier nicht rumsitzen, ich muss doch mal irgendwie was machen oder keine Ahnung, ich muss was erledigen, wo ich mich heutzutage wirklich sehr oft frage, warum muss ich das eigentlich? Also, ne, warum muss ich ständig irgendwie on edge sein? Warum muss ich immer irgendwie gucken, was gerade los ist? Warum kann ich nicht einfach mal mich mit mir selbst beschäftigen? Und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie so blöd doppeldeutig, wie es vielleicht klingt. Ne? Also warum kann man heutzutage, also ganz viele Leute können das ja gar nicht mehr, mit sich selbst zufrieden sein und mit dem, was man einfach so hat und sich mal auf ganz wesentliche Dinge konzentrieren. Jetzt könnte man natürlich drüber diskutieren, wenn du dich auf wesentliche Dinge konzentrieren möchtest, musst du dann wirklich 5 Metal-Alben mit auf eine einsame Insel nehmen? Also eine Antwort, wo man den Strom
erkriegt, ja,
Solarpanel, und meine Antwort wäre genauso, ja, natürlich, das muss man, weil das ist doch viel schöner, als sich über Politik aufzuregen oder über, weiß ich nicht, irgendwelchen anderen Unsinn, den man auf Social Media liest und dieser ganze Whataboutism, der aktuell ja wieder, ne, überall durch die Decke geht. Ach ja, also ich hätte schon, glaube ich, durchaus Sehnsucht danach, mal für ein paar Tage vielleicht nicht auf die einsame Insel so ganz weit weg zu gehen, aber zumindest mal ein bisschen offline zu sein, mal nicht erreichbar zu sein und wirklich mal so zu überlegen, was ist eigentlich im Leben wirklich wichtig? Und dann wäre Metal für mich gar nicht die schlechteste Antwort, muss ich gestehen.
Ja, dito. Ich glaube auch, es gibt so ein paar Dinge, die einfach ungelöst von dem, was man so an sein Erwartungsbild oder was man so an seinen Erwartungen in der Gesellschaft für sich sieht, die einfach so universell, glaube ich, auch gut für einen sind. Und ich glaube, Musik ist einfach ein Teil davon. Ne? Also Musik kann ja sogar bei Leuten irgendwie Erinnerungsvermögen wieder auffrischen, wenn sie Alzheimer haben oder so. Ne? Da gibt es ja sowieso schon so Forschung zu. Und ich glaube, irgendwo habe ich letztens eine Studie gesehen, dass Metalheads oft auch tatsächlich entweder dadurch intelligenter werden, weil sie das hören, oder weil sie einfach schon intelligenter sind und diese komplexen Strukturen auch anders im Hören verarbeiten, weil sie einfach das Potenzial dazu haben, das zu verarbeiten. Genau, und ich glaube einfach, es greift halt tief irgendwie auch in die Emotionen und ins Herz, und ich hätte auch noch andere Alben nennen können. Ich würde wahrscheinlich auch, wenn ich jetzt nicht gebunden wäre an nur Metal-Alben, hätte ich auch andere noch mitgenommen. Ne? Das auf jeden Fall nochmal dazu. Die Mischung macht es wahrscheinlich dann auch bei mir. Aber auf jeden Fall wären das meine 5 Metal-Alben, und da kann man ja gar nicht dran vorbei, als das nur als Positives mitzunehmen. Weil das ist nichts, was mich irgendwie an krassen Stress erinnert. Es sind ja keine Sprachnachrichten irgendwie von sauren Chefs oder Vorgesetzten oder so, sondern es ist losgelöst. Es ist einfach das, was man selber braucht, um so ein bisschen, ja, den Opus im Volk für sich zu finden. Das finde ich auch sehr, wie du sagst, es ist sehr, sehr wertvoll. Und es ist auf jeden Fall cool.
Das kann man doch wunderbar dann fast so stehen lassen. Und damit sind wir leider Gottes am Ende angekommen. Ich hoffe, du hattest nicht nur ein bisschen, sondern auch ein bisschen mehr Spaß dabei, über diese 5 Alben so richtig schön abzunörden.
Natürlich. Ich habe mich ja schon ein bisschen fremdgeschämt über mich, dass ich wahrscheinlich hier so fett Werbung mache. Aber es sind einfach allen, die mich getragen haben. Darum geht's ja. Also hört euch das gerne mal an. Hört mal, gebt dem eine Chance, guckt auch mal gerne in die Playlist von Metal Markus. Und ich denke, das sind Songs, die gehen direkt ins Herz, und ich hoffe, euch gefällt's.
Davon gehe ich sehr stark aus. Ja, vielen Dank, Daniel, dass du den Weg hierhin gefunden hast und uns daran hast teilhaben lassen. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst vom letzten Mal. Der Gast darf den Podcast gerne beenden und ja, die Hörer in den Tag, die Nacht oder wohin auch immer verabschieden mit weisen Worten oder womit auch immer. Es ist also deine Chance. Hau mal raus. Was kannst du den Leuten noch mit auf den Weg geben?
Genau, hört Musik, gibt Musik ein bisschen im Alltag mehr Freiraum, nehmt euch ein bisschen Zeit dafür. Aber es machen die Metalheads ja wahrscheinlich sowieso schon eher. Und habt ein schönes Leben, habt Spaß an der Musik und probiert auch ruhig mal was Neues. Also ich muss mich da manchmal auch zu zwingen, aber wenn man denn irgendwo so einen kleinen, ja, wie sagt man das, so einen kleinen Trigger hat, der positiv auf einen wirkt, dann kann man auch mal tatsächlich mal was Neues liebgewinnen. Genau. Und sonst euch einen geilen Sommer, und ja, hat mich auch sehr gefreut.
Vielen Dank. Bis demnächst, Daniel. Ciao, ciao.
Jo, macht's gut.
Das war es dann für heute, doch wo das herkam, gibt's noch mehr. Auf Interviews und Spätzles freut ihr euch bestimmt schon sehr. Von dem Podcast für den Haushalt, den Sport oder die Autobahn. Drum schaltet wieder ein für noch mehr. Nerdtalk und Fanboy Alarm.
Läuft bei mir.
Läuft bei mir auch.
Gut, dann läuft's ja bei uns.
und das über die Distanz, ey. Wow.
Geil, ne? Das ist so richtig. Eiskalte Profis, bei denen läuft's einfach immer.
Genau wie die schwitzenden Fußballspieler.
Ja, wie war das? Beim Elfmeterschießen hatten wir ziemlich die Hosen voll, aber bei mir lief's gut und flüssig. Ja gut, man darf ja auch, also ich finde immer, wenn man Fußballspieler so vorführt, denke ich mir auch immer, Leute, die sind da 90 Minuten über den Platz gerannt, die sind vollgepumpt noch irgendwie mit Adrenalin gewesen, fallen dann nach so einem Spiel natürlich in so ein Loch, ne? Und dann von denen zu erwarten, dass die jetzt irgendwelche halbwegs intelligent klingenden Sachen von sich geben können, ne? Also ist ja auch schon so ein bisschen vermessen, finde ich.
Ja eben, da willst du halt, da gehst du so in den Höhlenmodus, das aber hier, der Ball muss ins Eckige, ne? Das Loch muss gefüllt werden. So, da bist du ja auch fertig. Was willst du denn da jetzt noch philosophisch drüber reden?
Ja, es ist ja okay, wenn die Leute irgendwie wirklich in so richtige Shows einladen, ne? Dann werden Fußballspieler ja heutzutage auch dafür geschult, ne, dass die sich vernünftig ausdrucken können. Aber wenn du nach dem Fußballspiel da jemand ein Mikro unter die Nase hältst und der dann irgendwie sagt, Mailand oder Madrid, Hauptsache Spanien, ne? Oder war es Italien? Ich weiß es gerade nicht mehr. Also es ist ja in Ordnung, würde ich behaupten.
Ja, also solange sie keinen Burger bestellen und irgendwie mit Sweet Chili Soße auf einmal, dann. Ja, ich glaube, mehr wollen die ja nicht. Die wollen ja einfach nur, ja, war, ist es scheiße gelaufen, nächstes Mal spielen wir besser. Punkt.
Ich will doch nur Ball spielen. Es wäre wunderbar, wenn du für das Intro sagen könntest, jetzt muss ich selber mal nachgucken, wie die Rubrik heißt, weil die Rubrik gab es ja eigentlich nie. Da gab es ja nur eine Folge mit. Das ist eigentlich total cool.